Heute möchte ich mit euch über ein Buch reden, das schon einige Jahre auf dem Buckel hat, aber damals wie heute für sein patriarchal-dystopisches Bild der Zukunft große Aufmerksamkeit erfahren hat. Margaret Atwood beschreibt in Handmaid's Tale, zu Deutsch Der Bericht der Magd, die amerikanische Gesellschaft ein paar Jahre nach einem Putsch von Ultrareligiösen. Grundlegend für die politischen und sozialen Konflikte im Buch ist die sinkende Geburtenrate, welche durch extreme Umweltverschmutzung verschärft wurde. Ungefähr 3/4 aller Geburten sind Totgeburten, die Bevölkerung schrumpft dramatisch und in dieser Situation kommt es in Amerika zu einem Bürgerkrieg. Nach einer Serie von koordinierten Angriffen, bei denen ein Großteil des Kongresses und der Präsident der Vereinigten Staaten ermordet werden, übernimmt eine Art religiöse Sekte die Macht. Die Söhne Jakobs errichten eine Militärdiktatur theokratischer Prägung. Das neue System, genannt Gilead, basiert auf ihrer Interpretation des Alten Testaments, gemischt mit einer streng militaristisch-hierarchischen Organisierung der neuen sozialen Klassen. Die neuen Machthaber konsolidieren die Macht schnell in ihren Händen. Zeitungen werden verboten, politische und religiöse Gegner sowie vermeintliche Konkurrenten werden inhaftiert, verbannt, getötet oder umerzogen. Im Zentrum der gesellschaftlichen Disziplinierung steht der Umgang mit der sinkenden Geburtenrate und das durch die Unterdrückung, ja quasi die Versklavung der Frauen. Diese verlieren im Buch grundlegende Rechte. So ist es ihnen verboten zu lesen, zu schreiben, aber auch Geld oder Eigentum zu besitzen. Das Buch wurde in den 80er Jahren von Margaret Atwood geschrieben. Zur Zeit der Präsidentschaft Trumps erlebte ihr Buch in Amerika eine wahre Renaissance. Es wurden neue Ausgaben gedruckt und die Produktionsführer MGM und der Streamingdienst Hulu verwendeten das Buch als Grundlage für eine Serie mit dem gleichen Namen, die 2017 erstmals streambar war. Außerdem schrieb die Autorin eine Fortsetzung unter dem Titel Die Zeuginnen, welche 2019, also 34 Jahre nach der Ersterscheinung von Report der Magd, in die Läden kam. Dieses Buch soll in einer weiteren Folge besprochen werden. Doch wir konzentrieren uns jetzt auf den Bericht der Magd. Es ist nicht verwunderlich, dass die Angst vor einem massiven antifeministischen Backlash innerhalb der US-amerikanischen Gesellschaft sich eben auch in einem Interesse an Erzählungen politischer Fiktion ausdrückt, die eine Dystopie unweit der aktuellen Gesellschaft verortet. June Osborne ist die Protagonistin, der wir folgen. Sie wurde von Milizen geschnappt, als sie, ihr Partner und ihr Kind vor dem Regime fliehen wollten. Danach wird sie in eine Ausbildungsstätte für Handmägde verbracht. Während wir über die soziale Organisierung der Männer im Buch wenig erfahren, außer dass viele bei bewaffneten Milizen oder dem Geheimdienst dienen, wird die Lebenswelt der Frauen auf eindrückliche Art und Weise beschrieben. Für die Frauen gibt es verschiedene Kategorien, die allesamt mit einer Uniform und spezifisch zugeschnittenen Arbeitsbereichen einhergehen. Die Ökonofrauen sind die Ehepartnerinnen der niedriger gestellten Männer, beispielsweise aus den Milizen. Es handelt sich um sehr junge Frauen, die ab dem Alter von 14 Jahren arrangiert verheiratet werden. Die Haushälterinnen, auch Martas genannt, tragen Grau. Es sind meist ältere Frauen, die als nicht mehr fruchtbar gelten. Sie erledigen die Arbeiten im Haushalt der Elite Gileads. Sie unterstehen dem Befehl der Gattinnen. Diese tragen Blau und sie sind die Ehepartnerinnen der männlichen Elite, der Kommandanten. Sie sind in einer ambivalenten Situation. Zwar ist ihnen verboten zu lesen oder mit Geld umzugehen, aber sie besitzen die Befehlsgewalt über alle ihre weiblichen Angestellten. Die Handmägde tragen Rot. Eine auffällige Farbe, die ins Auge fällt und es schwer macht, sich zum Beispiel auf der Flucht zu verstecken. Sie verlieren ihren ursprünglichen Namen und werden durch eine Possessivkonstruktion angesprochen. So wird aus June Death Fred, die Magd Death Fred. Alle Mägde werden auf diese Art nach ihren Besitzern benannt, des Glen, des Warren etc. Sie setzen sich aus Frauen im reproduktiven Alter zusammen, die schon einmal geboren haben und deswegen als fruchtbar gelten. Sie wurden nach dem Umsturz in Umerziehungslagern wie der Roten Burg zusammengetrieben, ihr Wille wurde gebrochen und sie wurden mit dem Tod bedroht und umerzogen. Sie sollen für den Nachwuchs der Elite sorgen. Da männliche Infertilität ein Tabuthema ist, über das bei Strafe nicht gesprochen werden darf, gelten die Kommandantenhaushalte, in denen die Gattin keine Kinder bekommt, als unfruchtbar. Und da kommen die Mägde ins Spiel, die quasi als eine Art erzwungene Leihmutter befruchtet werden sollen. Einmal im Monat findet das sogenannte Ritual statt, bei dem der Hausherr versucht, die Magd im Beisein der Gattin zu befruchten. Das Ganze ist auch mit so abgefahrenen Bibelpassagen belegt, also es ist tatsächlich was es historisch auch so schon gegeben hat. Die Mägde gelten als Gefäße, in denen das neue Leben gewonnen werden soll. Haben sie geboren, wird das Kind der jeweiligen Kommandantengattin übergeben und gilt nun als ihr Kind. Dann wechseln die Handmägde in den nächsten Haushalt, um das nächste Kind auszutragen. Die sogenannte Ausbildung, was eigentlich eher eine Unterwerfung, eine Umerziehung und Zurichtung ist, der Handmägde, wird von den sogenannten Tanten erledigt. Dies sind meist ältere Frauen, die sich aus religiöser Motivation und einer Überzeugung in Gilead, Gottes Willen zu erfüllen, für diese Arbeit entschieden haben. Sie besitzen Macht. Sie dürfen die Frauen maßregeln, die ihnen unterstehen. Sie können öffentliche Reden halten. Sie haben eine gewisse politische Macht. Sie können Bücher lesen und sie leiten sogar Exekutionen, die als Errettungen bezeichnet werden. Sie besitzen die Macht, widerwillige Frauen in die Kolonien zu senden, wo sie unter lebensgefährlichen Bedingungen harte Arbeit verrichten müssen, die letztendlich zu ihrer Vernichtung führt. Andere Frauen, die sich widersetzen, landen in einer Art Harem. Jezebels Reich, auch das findet sich im Alten Testament. Doch ich greife schon zu weit vor. Der Report der Magd erzählt aus der Perspektive der jungen Handmagd June, wie ihr Leben in dieser Gesellschaft aussieht. Da die alte Zeit noch nicht lange zurückliegt, tauchen Erinnerungen an ihr Kind, ihren Partner und ihre Mutter auf, die sie genauso vermisst wie die einfachen Freiheiten und Wahlmöglichkeiten, welche die Frauen vor Gilead besaßen. Lesen, schreiben, Geld besitzen, sich selbstbestimmt bewegen, rauchen. All dies ist ihnen in Gilead, in der neuen Gesellschaft, untersagt. Durch introspektive Erzählungen, also das nach außen kehren der Gedanken der Protagonistin, erfahren wir viel über ihre Vergangenheit und ihre aktuellen Überlebensstrategien, die sie in der Gegenwart anwenden muss. Die Märkte sind atomisiert, das heißt voneinander getrennt, auf sich allein gestellt und vereinzelt. Sie treffen nur auf dem Weg zum Einkaufen und den Veranstaltungen der Tanten, wie Geburten, Errettungen oder Bankette zusammen. Sie leben in ständiger Angst und können sich nur heimlich guten Bekannten anvertrauen. Bei unbekannten Frauen ist es stets ein Herantasten zwischen den offiziellen Sprachregelungen Gileads und der wirklichen Bedeutung, die dem Gespräch durch die Frauen beigemessen wird. Da möchte ich jetzt mal eine kurze Stelle aus dem Buch vorlesen, die ein bisschen auch gekürzt ist, aber die das ganz gut auf den Punkt bringt, meiner Meinung nach. An der Mauer hängen die drei Frauen von heute Morgen, noch in ihren Kleidern, noch mit ihren Schuhen an den Füßen, noch mit den weißen Säcken über den Köpfen. Wir stehen da und schauen sie schweigend an. Das soll uns eine Lehre sein, sagt die Neue des Glen schließlich. Ich sage zuerst nichts, weil ich herauszufinden versuche, was sie damit meint. Sie könnte meinen, dass uns dies eine Erinnerung an die Ungerechtigkeit und Brutalität des Regimes sein soll. In diesem Fall müsste ich ja sagen. Oder sie könnte das Gegenteil meinen, dass wir immer daran denken sollten, das zu tun, was uns aufgetragen wird und keine Schwierigkeiten zu machen haben. Denn wenn wir Schwierigkeiten machen, werden wir gerecht bestraft werden. Wenn sie das meint, müsste ich sagen, Lob sei dem Herrn. Ihre Stimme war neutral, tonlos und bot keine Anhaltspunkte. Ich wage es. Ja, sage ich. Hierauf antwortet sie nicht, obwohl ich am Rand meines Gesichtskreises ein weißes Aufblinken spüre, so als habe sie mich rasch angesehen. Einen Augenblick darauf wenden wir uns von der Mauer ab und treten den langen Nachhauseweg an. Dabei passen wir unsere Schritte in der bewährten Weise einander an, sodass wir in Einklang miteinander zu sein scheinen. Ich überlege, dass ich vielleicht besser abwarten sollte, ehe ich einen weiteren Versuch unternehme. Es ist zu früh, zu drängen, zu sondieren. Ich sollte ein oder zwei Wochen verstreichen lassen, vielleicht länger, und sie aufmerksam beobachten, auf den Ton ihrer Stimme hören, auf unbedachte Worte, so wie das Glenn mir zugehört hatte. Jetzt, da das Glenn fort ist, bin ich wieder wachsam. Meine Lässigkeit ist von mir abgefallen. Mein Körper spürt die Gefahr. Ich darf es nicht übereilen. Ich sollte kein Risiko eingehen. Aber ich muss es wissen. Ich beherrsche mich, bis wir den letzten Kontrollpunkt hinter uns gelassen haben und nur noch wenige Schritte vor uns liegen. Doch dann kann ich nicht mehr länger an mich halten. Ich kannte das Glenn nicht sehr gut, sage ich. Ich meine die frühere. Ach ja, sagt sie. Die Tatsache, dass sie etwas gesagt hat, wie vorsichtig auch immer, macht mir Mut. Ich kannte sie erst seit Mai, sage ich, und spüre, wie meine Haut heiß wird, mein Herzschlag sich beschleunigt. Jetzt wird es heikel. Einmal ist es eine Lüge und außerdem, wie gelange ich von hier zum nächsten wichtigen Wort? So um den 1. Mai herum, glaube ich, war es, den Mai-Feiertag, den man Mayday nannte. So, sagt sie, leicht gleichgültig, bedrohlich. An diese Bezeichnung kann ich mich nicht erinnern. Und ich bin überrascht, dass du es tust. Du solltest dir Mühe geben. Sie hält inne. Dein Gedächtnis von solchen, wieder hält sie inne, von solchen Erinnerungen zu reinigen. Jetzt spüre ich Kälte. Sie sickert über meine Haut wie Wasser. Was sie da gesagt hat, ist eine Warnung. Ich finde, diese gekürzte Passage zeigt sehr gut, dass sich die Handlungsfähigkeit der Märkte sich in einem verborgenen Skript abspielt, da jeglicher offener Widerspruch schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen würde. Trotzdem ist es den Frauen möglich, durch Kooperation und Taktieren Räume der Möglichkeit für sich zu öffnen. Der Protagonistin glückt es ein ums andere Mal, ihre Situation durch vermeintlich angepasstes Verhalten und kluge Schachzüge zu verbessern. Während im ersten Teil, also dem Bericht der Magd, der Fall von Gilead noch schwer vorstellbar erscheint, gibt es schon einige, ich sage mal Hoffnungsschimmer, denen wir als parteiische Leserinnen und Leser Bedeutung zumessen wollen. Gibt es die sagenumwobene Widerstandsorganisation Mayday wirklich? Wie agieren sie und können sie Gilead vielleicht stürzen? Es heißt, sie würden Frauen zur Flucht nach Kanada und Mexiko verhelfen. Ist das eine Option für unsere Protagonistin June? Oder wird sie in der gnadenlosen Maschinerie von Gilead untergehen? Ich möchte an dieser Stelle nicht zu viel verraten. Lest das Buch selber. Von mir aus guckt auch die Serie. Aber wirklich, das Buch packt ein und lässt einen so schnell nicht wieder los. Und das heißt von meiner Seite klare Leseempfehlung. Ich werde in einer weiteren Folge noch den zweiten Teil, die Zeuginnen, besprechen und an einer anderen Stelle auch nochmal ein bisschen über die Serie reden, wie die umgesetzt wurde und so weiter. Doch für heute reicht das erstmal. Tschüssi!